Ich habe eine komplizierte Beziehung zur evangelischen Kirche. Zum einen stehe ich dem institutionellen Teil skeptisch gegenüber. Zum anderen bin ich in Gemeinden sozialisiert worden und habe den dortigen Angeboten viel zu verdanken. Meine Zeit in der Jugendarbeit hat mich nachhaltig geprägt. In diesem Podcast geht es um meine Gedanken zu einem Zeitungsartikel in der Kreiszeitung vom 31. März, in dem zwei Themen angesprochen wurden, mit denen sich die Landeskirche momentan beschäftigt. Unter dem Eindruck der Gedenkveranstaltungen zu 500 Jahren Bauernkrieg, auch in Böblingen, habe ich mich mit der Geschichte der Reformation beschäftigt und lese gerade ein Buch über diese Zeit, Erlöste und Verdammte, eine Geschichte der Reformation von Thomas Kaufmann. Davon ausgehend habe ich mir Gedanken zu der Reformation und sich den anschließenden Bauernkriegen gemacht. Ich werde dabei drei Aspekte besprechen: die Veränderung der Positionen der Kirchen seit 1945, das Erbe der Reformation und schließlich, wie es aus meiner Sicht für die gegenwärtige Kirche funktionieren könnte. Das mag vermessen klingen, aber wenn eine Veränderung der Reformation Gültigkeit hatte, dann das Recht der Laien, sich eigene Gedanken zu machen und Fragen zu stellen. Aber zunächst ein paar einleitende Worte. Die sinkende Relevanz kirchlicher Beteiligung und gesellschaftlicher Orientierung ist ein Fakt, der sich auch in meinem Leben zeigt. Die Institution Kirche versucht, den Menschen wieder näher zu kommen, wie genau ist jedoch unklar. Wie schwierig das ist, zeigt sich auch in der bisherigen Regelung zu den Regenbogengemeinden, in denen die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare vorgenommen werden können. Bislang ist die Anzahl dieser Gemeinden auf Drängen der pietistischen Minderheit auf ein Viertel limitiert. Die Landeskirche diskutiert gerade, ob dieses Verfahren nicht umgekehrt werden sollte, sodass Gemeinden, die eine Segnung verweigern, dies in ihrer Gottesdienstordnung ausschließlich erklären müssen. Ebenso soll die Patenwahl vereinfacht werden, sodass auch freikirchliche oder katholische Paten gewählt werden können. Die Debatte um diese Veränderung sind ein gutes Beispiel für die Herausforderung, der sich die Kirche stellen muss und warum ich glaube, dass das evangelische Erbe der Reformation dabei von Vorteil ist und auch zu bedenken ist. Schauen wir uns im Folgenden einmal die Veränderung der Position der Kirche in Deutschland seit 1945 an. Zunächst einmal regelt das Grundgesetz in Artikel 4 und Artikel 140 die Religionsausübung. Staat und Kirche in Deutschland sind getrennt, aber die Körperschaftsrechte für Religionsgemeinschaften definieren eine deutlich engere administrative und finanzielle Bindung, die häufig in der Kritik steht. Dies bezieht sich auf Regelungen in der Weimarer Republik und wird schon dort zugrunde gelegt. Hier wurde der Bezug von katholischer, evangelischer Kirche und auch des jüdischen Gemeinwesens geordnet. Die Auseinandersetzungen um die Säkularisierung haben jedoch einige Sonderregelungen und Verzahnungen zwischen Staat und Kirche etabliert. So zahlt der Staat noch immer Staatsleistungen in signifikanter Höhe an die evangelische und katholische Kirche. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der christlich orientierten Menschen in Deutschland seit 1950 mehr als halbiert. Der Anspruch der christlichen Kirchen, den moralischen Konsens der Gesellschaft zu repräsentieren, ist angesichts der Zahlen nur noch bedingt berechtigt. Die kirchlichen Missbrauchsfälle und der Umgang mit ihnen haben weiter zum Mitgliederschwund und zum Vertrauensverlust beigetragen. Die Relevanz von religiösen Fragen für die Menschen sinkt, weil es eine viel größere Angebotsvielfalt gibt, sein Leben zu gestalten und seine Lebensziele zu definieren. Es macht es den Gemeinden vor Ort schwieriger, in der Fülle der Angebote ein eigenes Profil sichtbar werden zu lassen. Auch weltanschaulich befinden wir uns in einer konsumorientierten Welt, die zunehmend individualistisch ist. Man wählt sich aus dem vielfältigen Angebot den passenden Mix von Weltsichten aus. Sich in diese Tatsache zu fügen und die eigene Value Proposition und den Unique Selling Point mit Pop-up Hochzeitsterminen und Segnungen umzugestalten, sind eine Möglichkeit für die Kirchen. Auch wenn es sich vielleicht anders anhört, ich halte diese Angebote nicht für einen Fehler. Wenn man auf die Menschen zugehen will, dann reicht ein traditionalistisches Herangehen nicht mehr. Es ist aber nicht leicht, Neues zu wagen, ohne den Markenkern zu verletzen. In der Konsumwelt verhält sich der Konsument eben nicht immer rational und verlangt Dinge, die so nicht immer zu vereinen sind. Insgesamt also schwierige Bedingungen für die Umgestaltung einer durch gesellschaftliche Veränderungen und eigene Fehler geschwächten Kirche, die noch immer das Selbstverständnis von gesellschaftlicher Relevanz betont. Die Nähe zu den Staatsorganen ist für die Wahrnehmung als wählbare Lebensanschauungsoption meiner Meinung nach eher ein Nachteil. Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, bei der sich Kirche und Strafverfolgung in juristische Fallstricke wie der Verjährungsregel moralisch ins Abseits stellen, vertieft nur die Vermutung, dass Religion und Staat für einige Religionsgemeinschaften eben nicht getrennt sind. Auf der Suche nach Orientierung, für die es natürlich immer noch einen Bedarf gibt, werden deswegen flexiblere und unabhängige Opt-in-Angebote wichtiger. Das sieht man auch an dem Erfolg der Freikirchen im Land, auch und besonders bei Jugendlichen. Wie lässt sich nun die Erfahrung der Reformation nutzen, um mögliche Ideen für eine Umgestaltung des kirchlichen Lebens zu formulieren? Es ist faszinierend, die verschiedenen Kräfte und Strömungen der Reformation zu verfolgen, die mit dem Infragestellen der bestehenden religiösen Ordnung in Bewegung gesetzt wurden. Die intensive Auseinandersetzung mit der Frage, wie das Leben bisher durch die religiöse Ordnung dominiert, neu gestaltet werden kann, war nicht nur blutig, sie hat die Sicht der Menschen auf die Welt und auf sich als Menschen nachhaltig verändert. Dass sich die verschiedensten Strömungen, in denen auch der Pietismus seine Wurzeln hat, aus dieser Umwälzung entwickelt haben, hat auch die lutherischen Protestanten beschäftigt. So haben die innerhalb der Reformation entwickelnden Strömungen nicht immer mit Toleranz und Veränderungen reagiert. Die Betonung der eigenen Identität und Verächtlichmachung der gegnerischen Position war ein typisches Verhalten aller Parteien der Reformation, bis sich die größeren Gruppen auf eine tolerantere Sichtweise einigten. Dies mussten die sich bildenden Institutionen in einem langen und konfliktreichen Prozess lernen. Jede der verschiedenen Strömungen grenzten sich von den anderen ab, definierten seine eigene Identität, um zu überleben. Freikirchen, reformierte Gemeinden, Baptisten, Mennoniten, Pietisten, sie alle entstanden im Ring um religiöse Wahrheit und Ausgestaltung. Die evangelisch-lutherische Kirche hat schon früh versucht, diese Entwicklungen zu limitieren. Luther, so entschieden er in der Sicht auf die notwendigen Veränderungen war, wandte sich bestimmt und unnachgiebig gegen die weiteren Entwicklungen jenseits seiner eigenen Theologie. So auch in der Debatte um die religiös motivierten Bauernaufstände. Thomas Kaufmann fasst die Errungenschaften und die neuen Positionen der frühen Reformationszeit in den folgenden Punkten zusammen. Und ich finde, das hat er sehr präzise getan, quasi als Aussage in Richtung Hoffnung. Es hat sich Folgendes etabliert: eine Organisationsform der Kirche, die von der Gemeinde her gedacht und angelegt ist. Ein gärendes Christentum, das von begeisterten und beunruhigten Leiden beiderseits Geschlechts getragen und entscheidend gestaltet wurde. Eine wagemutige, streitbare evangelische Geistlichkeit, die mit überkommenen Rollenmustern bricht und in der seelsorgerischen Predigt und der theologischen Argumentation ihr Kerngeschäft zieht. Eine Frömmigkeit, die nicht bei sich selber bleibt, sondern in die Welt zieht, ökumenische Gemeinschaft sucht und schafft, die Grenzen der anderen zu respektieren oder überwindet. Eine bunte, vielstimmige Sprache, die aus der Begegnung mit dem biblischen Wort erwächst und Herzen und Hirne erreicht. Kaufmann beendet das Buch mit den Worten: diese Reformation steht noch aus. Für ihn gab es zwar starke Veränderungen durch die Reformation, dass aber alle diese visionären Ziele verwirklicht wurden, kann man seiner Meinung nach eben nicht sagen. Das bringt mich zu meinem dritten Teil der Frage, wie es funktionieren könnte. Die evangelische Kirche könnte sich fragen, was es bedeutet, in der Minderheit zu sein und gleichzeitig sehr nahe am Staat. Vielleicht wäre es aufrichtiger, diese Nähe aufzukündigen, um als eigene, selbsttragende Organisation wahrgenommen zu werden. Damit wäre es für die Gläubigen in der Kirche auch einfacher, die Perspektive zu ändern und sich als Gemeinde in der Diaspora zu begreifen. Dass dies zu größeren Veränderungen führen wird, ist sicher. Viele der noch Kirchensteuer zahlenden Bürgerinnen entscheiden sich vielleicht anders, wenn es plötzlich eine bewusste Entscheidung wird, in der Kirche zu sein. Wenn damit die Finanzierung von kirchlichen sozialen Einrichtungen in Schieflage gerät, wird es eine Diskussion um die zukünftige Gestaltung unseres Sozialwesens hingeben müssen. Und damit auch um die Diskussion, wie man zu einer echten Solidarität kommt. Die Kirche wird sicher schrumpfen, aber vielleicht schrumpft sie sich gesund und kann sich in der Auseinandersetzung um ein sinnvolles Leben als neue Alternative positionieren, weg von einer Erstarrung im Formalen. Der Gemeindebezug, direkte Arbeit vor Ort und auch ein großer Freiraum der Gestaltung für die einzelnen Gemeinden mit einer hohen Laienbeteiligung sind eine Tradition in der protestantischen Welt. Der lutherische Teil, begünstigt durch die Position Luthers zu den Bauernkriegen und den reformatorischen Bestrebungen in seinem Umfeld, hat sich im Laufe der Geschichte diesen Erbteil immer mehr zugunsten einer zentralen Ordnung aufgegeben. Es ist vielleicht an der Zeit, dieses freiere Erbe wieder zu beleben und als Stärke zu begreifen. Dann müsste die Frage nach Regenbogengemeinden und wie sie zu handhaben sind, nicht in der Landeskirche entschieden werden, sondern vor Ort, in Abstimmung zwischen Pastoren und Gemeinderat. Dies könnte eine Belebung in Gang setzen, die sich als heilsam für eine Stärkung des christlichen Gedankens erweisen könnte.